James Holden. Sie ziehen wohl die Scheiße magisch an, ne?
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daily Watch. Folge 8 hat er gebracht. Oh, das reimt sich. Und die Folge heißt Die Bergungsmission. Im Original Salvage. Schnell die Fakten, erschien am 26.01.2016, 43 Minuten lang. Die Regie führte Bill Johnson und das Drehbuch schrieb Robin White. Dann rein in die Handlung. Wir beginnen bei Miller, der auf der Fähre ist und ein Gespräch über Glauben und was weiß ich und Religion und blablablub hat über mit einem Mormonen. Wir wissen, der auf dem Weg zur Tycho-Station ist. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, doch ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass die da ja dieses Riesengenerationenschiff bauen, mit dem sie das Sonnensystem verlassen wollen. Und tschüss. Dann sind wir nochmal auf der Rossi, da sind wir auch ziemlich viel in dieser Folge. Die hat ja diesen Asteroiden erreicht und findet dort erstmal nichts, aber dann bei genauerem Hinschauen ein tatsächlich verstecktes Tarnschiff. Das ist natürlich spannend. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt erstmal dann den Vorspann zu sehen. Danach sind wir erstmal auf der Tycho-Station. Wir sehen nochmal dieses Generationsschiff der Mormonen. Die haben da eine riesige goldene Statue dran. Geil, will ich auch. Aber das kriegen wieder nur die Mormonen. Fred Johnson derweil, der lässt den Datenträger, den er ja in der letzten Folge sich noch gesichert hat. Oder was, die vorletzte Folge? War die vorletzte Folge. den lässt er knacken, das ist noch nicht fertig, es ist wohl ziemlich komplex, aber genau, es wird untersucht, was da drauf ist. Auf der Rossi wird jetzt der festgesetzte Typ, dieser Spion, der da an Bord war, der wird jetzt geholt, weil er sich das Schiff mal anschauen soll. So richtig weiterhelfen kann er auch nicht. Naomi entdeckt aber, dass da noch ein wenig Atemluft drin ist und es könnte wohl Überlebende geben und deshalb beschließt man jetzt zu viert das Schiff zu betreten. Also Alex bleibt auf der Rossi und die anderen drei plus der Gefangene sollen das Schiff durchsuchen. Es wird dann auch betreten und es stellt sich als komplett verlassen raus. Das, was man findet, ist allerdings ein rumfloatender Anzug von der Scopuli, was natürlich gleich mal die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich lenkt. Dann teilt man sich auf. Jim und Naomi gehen zum Maschinenraum. Amos wird auf die Brücke geschickt und soll den Spion mitnehmen. Alex schickt noch zusätzlich eine Aufklärungsdrohne, damit man noch ein paar Augen hat. Mit der Drohne entdeckt Alex, dass es hier keine Rettungsshuttle an dem Schiff mehr gibt. Also offensichtlich könnte jemand entkommen sein vom Schiff. Amos findet auf der Brücke einen weiteren Safe, in dem irgendwas versteckt ist. Zum Öffnen dessen soll der Reaktor hochgefahren werden, weil man dann besseres Licht hätte und besser sieht, was man macht. Naomi und Jim erreichen derweil den Maschinenraum. Der ist aufgeschweißt worden und sie sehen, wie der Reaktor von komischem Zeug überwuchert ist. Wenn ich es richtig sehe, erkannt habe, sind wir hier auf dem Schiff, das wir in der ganz ersten Szene der ersten Folge gesehen haben, wo Julie Mao darum floatete und man dann die Glühwürmchen, habe ich es genannt, sah. Wie gesagt, der Reaktor ist hier von komischem Zeug überwuchert. Dann sind wir kurz auf der Erde bei einer Besprechung mit Avasarala, Souther und Aaron Wright. Wir erfahren, dass die UN anscheinend ein Schiff zur Tycho-Station geschickt hat, die da unter fadenscheinigen Begründungen andocken wollen. Aber man zieht's durch. Souther ist damit nicht so richtig einverstanden. Der wirkt sehr, sehr vernünftig. Finde ich eigentlich cool, dass man mal in solchen Gesprächen, sonst hast du immer diese Filmtruppe, dass die Militärs in solchen Gesprächen immer die Irren sind und eigentlich alles kaputtballern wollen. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass hier der Militärtyp mal der Vernünftige von allen ist. Während Aaron Wright und Avasarala meistens, da etwas heftiger unterwegs sind. Nun ja, dann sehen wir als, bekommt man noch die, kommt noch die Nachricht rein, dass De Graaf, wir erinnern uns noch an den Botschafter vom Mars, gestorben ist und sich offenbar umgebracht hat. Ja, da hat Abba Sarala ganz schön was angerichtet in der Folge, in der das war mit dem Botschafter. War, glaube ich, Folge 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat Abba Sarala, das kam vorher noch in dem Gespräch, die hat weiterhin eigentlich den Ansatz, dass sie Holden gerne lebend hätte. Aber Aaron Wright sagt nein. Also bei der Rossi an dem Asteroiden bohren Amos und der Spion den Safe auf und holen da raus, was da drin ist. Sie entdecken dabei, dass das Schiff, das wir hier haben, tatsächlich die Anubis ist. Den Plan hatte, nach Phoebe zu fliegen, nach Eros zu fliegen und von Phoebe kam. Alle schließen daraus, dass das Schiff ist, das tatsächlich die Canterbury zerstört hat. Naomi und Holden derweil begeben sich näher an diesen Auswuchs. Der fängt aber irgendwann an, plötzlich zu leuchten. Und Naomi hat das Gefühl, dass das Vieh, dass das Zeug quasi ein Viech ist, also irgendwie lebt. Deshalb wird der Reaktor schnell wieder runtergefahren, weil sie meinte, es könnte ja sein, dass der hier Energie absorbiert vom Reaktor. Man begibt sich also jetzt zurück auf die Rossi, hat noch den Inhalt des Safes, was einfach irgend so ein. Naja, da ist irgendein Behältnis ist drin, da hat man jetzt noch nicht reingeschaut. Den nimmt man noch mit und dann ist das Ziel bloß weg. Das nächste Ziel wäre jetzt Eros, um dort Lionel Polanski zu finden, weil man glaubt, dass Polanski entkommen sein könnte. Und ja, man will, dass der Spion ihnen hilft. Also er bietet auch seine Hilfe an, weil er sich auf Eros auskennt und da Netzwerke hat und helfen kann, Polanski da zu finden. Das nimmt man auch an. Und nun ja, was aber noch passiert, ist, dass man die Anubis zerstört. Als eine Art Gerechtigkeit für die Canterbury. So, dann sind wir auf der Eros-Station, denn wir wissen ja, wer auch da unterwegs ist und die jetzt erreicht, nämlich unser guter alter Freund Miller, der versucht, mal direkt am Hafen Informationen über Julies Aufenthaltsort zu finden. Wird allerdings dann festgenommen, als er den Hafentypen da ein bisschen sehr ruppig befragt. Sein Kumpel Sammy holt ihn dann aber aus dem Knast und die beiden, ja, sprechen miteinander, sprechen über ihre Vergangenheit, woher sie sich kennen, bliblablups, alles nicht so super wichtig. Was wichtig ist, ist, dass Miller Sammy überzeugt, ihn bei der ganzen Sache zu unterstützen, indem er auch über Julie Mao spricht. Und naja, er hat tatsächlich Informationen über Julie und sie ist in einem Hotel namens Blue Falcon untergestiegen, unter dem Namen Lionel Polanski. Also sie ist Lionel Polanski. Wir merken, es führt alles aufeinander zu. Dann sind wir nochmal auf der Tycho-Station und naja, dann da ist da erfährt Fred Johnson von dem UN-Schiff, das auf dem Weg ist und auch, dass der Datenträger geknackt wurde. Und auf dem Datenträger befindet sich eine Aufzeichnung des Angriffs auf die Dowager und dann wird irgendwas da anscheinend angezeigt, zu dem Johnson dann sagt, so die den Link geknackt hat, das wollen sie am liebsten willst du wahrscheinlich selbst sehen. Also irgendwas ganz Besonderes muss da zu sehen sein. Wir wissen allerdings nicht was. Nun ja, was wir allerdings jetzt haben, ist, dass die Rossi Crew tatsächlich die Blue Falcon, das Blue Falcon erreicht, vor Miller noch. Und wir sehen aber auch, dass der Spion mit seinem, der hat irgendwie so Augenkameras, mit denen er irgendwelche Informationen aufnimmt und auch weitergeben kann. Und er gibt tatsächlich den Aufenthaltsort der Rossi Crew weiter und ordert noch an, dass keine Polizei dazukommen soll. Also er hat anscheinend den Auftrag bekommen, dass die sterben sollen, dass Holden sterben soll und das führt er jetzt durch. Auf jeden Fall erfährt die Crew dann das Zimmer, in dem sich Polanski befindet, Raum 22. Und es ist schon eine sehr angespannte Stimmung die ganze Zeit. Vor allem Amos fällt auf, dass irgendwas nicht stimmt. Der bereitet sich schon vor, seine Waffe zu ziehen. Und dann rennt der Spion Heini los. Und es kommt zu einer Schießerei mit einigen Auftragskillern, die sich dann nach und nach versammelt haben. An einem Punkt, wo es nicht gut aussieht, wo die Munition auszugehen droht, taucht Miller tatsächlich auf und hilft bei der Schießerei, also tötet die letzten zwei übrigen Auftragskiller. Ja, also sind unsere Protagonisten jetzt tatsächlich aufeinander getroffen. Miller sorgt dafür, dass, oder funkt Sammy an, der ihm sagt, hier, die Polizei wird hierher gerufen werden, sorgt dafür, dass du am Tatort bist. Und ja, man begibt sich jetzt auf zu Zimmer 22 zu fünft und betritt das und findet ein, ja, ziemlich angezerstörtes Zimmer. Naomi meint, also erst meint Amos, hier hätte ein intensiver Kampf stattgefunden. Naomi meint, nein, hier hat jemand versucht, sämtliche Energie auszuschalten. Und dann betritt Miller das Badezimmer und findet dort eine offensichtlich tote und völlig überwucherte von dem Zeug, was auch an dem Reaktor war, eine völlig davon überwucherte Julie Mao. Also die ist offensichtlich nicht mehr am Leben. Und damit endet die Folge dann heute auch. Gut, Wertung. Ah, ich habe sehr nachgedacht, aber ich habe mich dann am Ende tatsächlich entschieden, schon wieder die 10 zu ziehen, weil ich das sehr, sehr gut fand. Also ich fand die Untersuchung des Schiffs irgendwie sehr interessant und spannend. Und klar, das Ende war natürlich auch ziemlich cool mit der Schießerei. Die war spektakulär. Und dann natürlich auch die Erkenntnis, dass Julie Mao tot ist und dass unsere Hauptprotagonisten jetzt teilweise, also größtenteils aufeinandertreffen. Klar ist Ava Sarala irgendwie auch noch, die hat so ihren eigenen Strang, der, finde ich, hat aber in dieser ersten Staffel noch nicht so die Bedeutung, kann auch direkt schon sagen, warum, weil Ava Sarala in dem ersten Buch einfach nicht auftaucht. Das erste Buch hat sozusagen nur Fokuscharaktere Holden und Miller. Und Ava Sarala ist ein Charakter, der erst im zweiten Buch auftaucht. Und man hat sie aber hier schon gecastet und weil sie ja auch schon agiert in irgendeiner Form und ihr so ein bisschen so eine Nebenrolle gegeben oder so eine Nebenhauptrolle gegeben, die wird ab der zweiten Staffel, wird sie, finde ich, deutlich bedeutender. Nun ja, ja. Also, wir sind durch mit der Folge. Die war sehr, sehr cool. So kann es weitergehen. Ich kann ja schon so viel sagen, dass es meiner Meinung nach gut weitergeht. Wir sind ja in dem Bereich Serie, den ich kenne, die ich kenne. Gut, dann wären wir durch für heute. Ich sag noch, folgt dem Daily Watch bei Instagram, abonniert ihn und bewertet ihn gerne. Vielen Dank, wenn ihr das tut. Und dann hören wir uns morgen wieder, wenn es dann weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.